Also im schlechtesten Fall ist zu sagen, und das ist eigentlich das Todesurteil eigentlich für jedes gute Ritual oder für alles Gute, was wir in Kirchen machen, ist, wenn wir nicht mehr wissen, warum. So. Und wenn dann einfach nur die einzige Antwort, die wir kriegen, ist, weil wir das immer schon so gemacht haben, dann kannst du es auch sein lassen. Das ist so ein bisschen, kann man sich so vorstellen, wie so ein, wenn man im Kindergarten einen Ausflug macht mit ganz, ganz vielen Kindern, dann gibt es immer eine Verantwortliche, die vorne rangeht und eine, die hinten steht, um die letzten noch einzusammeln, dass keiner verloren geht. Und als Lobpreisleiter hast du diese beiden Rollen gleichzeitig und das ist manchmal ein Spagat.
Sofa. Musik und Theologie im Gespräch. Herzlich willkommen auf dem Worship-Sofa. Heute bei uns zu Gast Samuel Weber. Sammy, wir kennen uns sehr gut. Du bist Absolvent des Studiengangs Theologie und Musik, hast hier am TSC studiert. Und dabei haben wir uns, finde ich, auch echt gut kennengelernt. So schön, dass aus dir Theologe geworden ist, Pastor, Musiker, Singer, Songwriter. Du hast echt schon einiges gemacht für deine jungen Jahre. Und schön, dass du bei uns heute auf dem Sofa zu Gast bist.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Hallo, herzlich willkommen. Und ich darf dich ein bisschen vorstellen. Ich habe jetzt leider nicht deinen Wikipedia-Eintrag gelesen.
Es gibt leider noch keinen.
Es gibt noch keinen.
Wer da draußen Bock hat, einen zu schreiben.
Okay, also fühlt euch frei, einen Wikipedia-Eintrag zu schreiben für Sammy Weber. Woran ich mich aber erinnere, dass du aus München kommst, oder? Oder aus der Gegend? Stimmt das? Ja. Aus der Stadt München selber?
Ein Vorort direkt.
Okay, ja. Und Gemeindehintergrund, du kommst, glaube ich, aus einer FEG,
FEG,
oder?
Eine von vielen FEGs, die es in München gibt, aber FEG.
Also das ist wahrscheinlich, das hängt jetzt auch schon zusammen mit deinem Bachelorarbeitsthema, vermute ich mal. Du hast dich auf das Thema Freikirchen so ein bisschen spezialisiert, Musik in Freikirchen.
Weil ich Freikirchen liebe, weil ich da selber herkomme, weil über das, was wir nachher noch reden werden, Worship in Freikirchen, so wie ich es untersucht habe, auch halt dort so stattfindet, von Bands und mit modernen Songs. Freikirche, da schlägt mein Herz für.
Also richtig zentral Worship.
Ja. Mich würde interessieren, was hat dich denn zur Musik gebracht?
Also ich wurde ganz früh einfach musikalisch unterrichtet. Meine ganze Familie ist sehr musikalisch. Und dann war es eigentlich nur die Frage so in der zweiten Klasse, was will man eigentlich mal so lernen und machen? Und dann habe ich mich für Gitarre entschieden. Und dann war aber früh klar, dass irgendwie so das reine Gitarre spielen jetzt nicht meine Passion ist, sondern Musik als Ganzes, beziehungsweise dann halt Songwriting und Songs schreiben. Das habe ich dann ganz früh angefangen. Ich glaube, ich habe so mit 10, 11 Jahren irgendwie so meinen ersten deutschen Pop-Song geschrieben. Ich habe den noch so ganz fein säuberlich mit Hand in so ein Schulheft reingeschrieben, vorne noch Songs von Samuel Weber, wie man sich das so vorstellt. Und dann wurde irgendwie Musik so ein bester Freund für mich. Mhm. Also so, dem ich meine tiefsten Geheimnisse, meine tiefsten Emotionen irgendwie erzähle. Also Musik war so mein ständiger Begleiter, Freund.
Was war denn der Titel von dem ersten Song, an den du dich noch erinnerst?
Ich weiß nicht, was der Titel war, aber es ging so um dieses Du bist mein Friede, wenn in mir Krieg ist. Du bist mein...
Mit 10?
Ja, du bist meine Hoffnung, wenn ich mich hoffnungslos fühle. Du bist meine Ordnung, so ein Love-Song, so dieses Du bist...
Ja. Also ein geistliches Lied schon.
Ja, ich dachte mir so, hey, das könnte man sowohl für eine Frau verstehen, als auch für Jesus, also passt.
Okay, sehr gut.
War ich stolz drauf.
Perfekt. Und was hat dich ans TSC gebracht? Ans theologische Seminar St. Krischone?
Yes, also ganz klassisch nach der Schule, nach dem Abi überlegt, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich? Und dann war so die Sache eigentlich ganz klar, ich habe da ganz viel in Gemeinde mitgearbeitet schon, habe dort Lobpreis geleitet und Teams geleitet und. Und dachte so, das finde ich eigentlich ganz cool. Das, was ich jetzt so mache nebenher, wenn ich das beruflich machen könnte, fänd ich toll. Mhm. Und dann war aber so klar, okay, mal schauen, was kann ich eigentlich gut und was will ich eigentlich gut machen können eines Tages. Da dachte ich, ja doch, das mit Musik, da schlägt schon mein Herz für. Ich war selber gar nicht so sehr, also so mit 15, 16, mega begeistert vom Worship. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann hier angefangen habe zu studieren, war ich eigentlich gar nicht so der Worshipper. Also ich wusste, ich tu das, weil andere Leute das voll gerne machen. Das ist so ihr Zugang zu Gott. Aber für mich eigentlich gar nicht so sehr zu dem Zeitpunkt. Ich wäre eigentlich, wenn es nach mir gehen würde, einfach still und würde warten, dass Gott spricht oder irgendwie so. Ich müsste jetzt keine Songs singen irgendwie. Vor allem nicht Songs, die nicht ich geschrieben habe, also es nicht meine Worte sind, die ich da ausdrücke. Aber ich wusste, andere brauchen das, andere wollen das. Also dachte ich, ich werde Worship-Pastor. Mit der Ambition bin ich hier ins TSC gekommen.
Aber das heißt, du hattest diesen Zugang mal und das hat sich einfach verändert oder das war für dich nie so?
Doch, es hat sich einfach verändert. Ja. Und aber auch völlig okay. So, ich hatte da keine nie Probleme mit, ja.
Vielleicht muss man das auch einfach mal sagen, dass es sich verändern darf.
Mhm. Ja, ja.
Und immer eine Entwicklung durchmacht, ja. Und jetzt ist das wirklich erfüllt, ne? Du bist Pastor in der FEG, oder?
Ja, nur nicht Worship-Pastor.
Okay.
Und auch nicht, ich habe auch nicht offiziell den Pastorentitel. Ich bin offiziell als Gemeindereferent angestellt. Aber eigentlich alles, was ich tue, ist sehr pastoral.
Mhm. Aber ihr habt einen Hauptamtlichen für Musik?
Genau.
Ja.
Der genau.
ist Musiker, soweit ich weiß.
Der ist Musiker, der ist auch nicht als Worship-Pastor angestellt, sondern mehr so als Musiker tatsächlich. Der organisiert die Musik, die am Sonntag dann passiert.
Und was macht Sammy, wenn er nicht vor der Kanzel steht oder Gemeindeteams leitet?
Ganz viel freie Zeit genießen, guten Kaffee trinken, sonst noch Musik machen, das mache ich weiterhin, Songs schreiben. Gerade habe ich ein bisschen Pause mit Live-Konzerten, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, das ist gerade nicht dran, aber ich schreibe weiter Songs, nehme sie auf, bringe sie raus. Kann man sich auch alles mal reinhören, also auf Instagram einfach Samuel Weber suchen oder auf Spotify, iTunes, YouTube, wo man lustig ist. Mhm. Wenn man sich eine Predigt anhören möchte, kann man sie auch online finden. Also ich habe noch einen eigenen Podcast. Man kann, glaube ich, mein ganzes Leben von vorn bis hinten offiziell öffentlich einfach durchstalken.
Außer auf deinem Wikipedia.
Den gibt's noch nicht, ja. Ich arbeite schwer daran, dass der noch kommt.
Und es gibt ein Video von dir, ne? Ich glaube, hier wurde eins aufgenommen am TSC.
Ja, eine Ebenezer-Session.
Mhm.
Ein Song von dir.
Ja, Tanzen irgendwo.
Nee, sogar mehrere. Wir haben sogar zwei gemacht mit dir.
Ein Popsong, Tanzen irgendwo als Musikvideo und noch ein Lobpreislied.
Das ist sehr bewegend.
Und du hast schon auch, also du warst Vorband der O'Bros, ne?
Das darf man auch sagen. Zweimal sogar.
Wow.
Ja.
Und hast am Krea jetzt Melo gespielt, also.
Melo ist ein Jugend.
Ein Schweizer Jugendfestival.
Genau.
Nachfolge von Krea. Sammy, kannst du uns kurz vielleicht sagen, zwei Dinge, oder zwei wahrscheinlich, hoffentlich sind es mehr, aber zwei Dinge, die du während deiner Zeit als Musik- und Theologiestudent am TSC unglaublich geschätzt hast?
Mhm. Also von den 27 Dingen, die ich total geschätzt habe, die wichtigsten zwei. Ich glaube, so das eine, dass man so leicht Musik machen kann. Also, dass einfach Leute Bock haben, es auch können, man wenig Zeit mit Proben verbringen muss, sondern viel Zeit hat, um wirklich das dann zu machen, worum es geht. Also auf der Bühne zu stehen oder auch Worship zu machen, da zu merken, dass es irgendwie cool, wenn das so leicht von der Hand geht. Und das andere, glaube ich, die Gemeinschaft. So, das Zusammenleben, TSC als Lebensschule zu verstehen, fand ich immer richtig, richtig gut.
Mhm. Du hast am Ende deiner Studienzeit eine Bachelorarbeit geschrieben und die ist auch zentrales Thema für uns heute. Die war auch aus meiner Sicht so wertvoll, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich würde gerne eine Podcast-Folge mit dir über diese Bachelorarbeit sprechen. Ich verlese kurz den Titel. Hier spielt die Anbetung von der gottesdienstlichen Relevanz der Lobpreisleitung. Das ist eine Bachelorarbeit, in der es explizit um Lobpreisleitung, das Amt der Lobpreisleitung geht. Der du dich auseinandersetzt, was gehört dazu, was ist die theologische Herführung, ist das ehrenamtlich, ist das hauptamtlich, ist das liturgisch, diese Fragen, eben darf man damit Geld verdienen oder verdient nur der Prediger das Geld, sind wir einfach nur Vorsänger und Anleiter oder was steckt eigentlich geistlich-theologisch dahinter?
Mhm.
Ein, wie ich finde, ganz relevantes Thema, wenn wir uns mit Theologie und Musik und Gottesdienst auseinandersetzen. Und heute soll es um Hauptgedanken und interessante Gedanken aus dieser Bachelorarbeit gehen. Warum hast du dieses Thema für deine BA ausgewählt?
Also ich freue mich erstmal total, dass wir darüber reden. Man schreibt ja oft so Arbeiten in seinem Leben und dann spricht man nie wieder darüber.
Stimmt.
Deswegen finde ich das gut, dass das hier nochmal seinen Platz findet. Finde ich ganz, ganz toll zu merken, das hat einen Sinn gemacht, warum ich mich da rein investiert habe. Und die Frage war für mich eigentlich relevant einfach. Für mich privat persönlich so.
Mhm.
Also sozusagen, ich leite Lobpreis. Ich mache das irgendwie mit einer Leidenschaft und viel und ich investiere da viel Zeit rein. Und ich glaube auch von mir, dass das wichtig ist, was ich tue. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber warum mache ich das eigentlich? Und ist das wirklich so wichtig, wie ich mir das einbilde? Könnte man das nicht einfacher machen? Machen sich Leute, die einfach sich, also die nur reine Vorsänger sind, machen sich das Leben nicht einfach viel einfacher und ich mache mir zu viel Mühe? ist das theologisch alles korrekt oder nicht? Genau, ich wollte für mich so die Frage stellen, auch mit welcher Begründung mache ich das eigentlich, was ich da mache?
Ja, das finde ich eben auch sehr wichtig, weil ich oft auch die Haltung höre so, hey, mein Gitarre spielen und so, das reicht ja für die Gemeinde, reicht es ja. Mhm. Da kann ich mich einbringen, aber irgendwie mehr möchte ich nicht investieren. Das ist auch ein Thema, du streifst viele interessante Themen, aber auch darum geht es tatsächlich sehr zentral.
Und du beginnst gleich mal, wir springen jetzt mal rein, beginnst mit einer kleinen Geschichte der Anbetungsleitung. Beginnst in dem Alten Testament, gehst zum Neuen Testament, dann über die Geschichte der Kirchenmusik so ein bisschen bis hin zu heute. Was hat dich besonders fasziniert im Blick auf diese Geschichte der Anbetungsleitung?
Also es ist ganz spannend, dass sich die immer wieder total verändert hat. Dass er wirklich über die Epochen ganz anders aussieht. Wenn man da in den Tempel reinschaut, die Tempeltheologie, die ganzen Opferkulte, unzählige Leviten, die angestellt werden, unzählige Musiker, Sänger, keine Ahnung, Trompetenspieler, whatever, verschiedene Bands, die da 24/7 Lobpreis machen. Also ich stelle mir das euch mal vor wie so ein riesiges Gebetshaus eigentlich. Also halt im modernen Sinne Gebetshaus, die da einfach 24/7 Worship machen, in riesigen Bands. Und dann hat sich das irgendwie verändert. Und der Tempel wurde ja zerstört und deshalb wurden im Neuen Testament bilden sich auf einmal Hauskirchen. Manche wurden auch im Tempel noch, die Tempel noch genutzt, um dort Gottesdienst zu feiern, aber in einem ganz anderen Stil. Auf einmal ändert sich die Perspektive. Es geht weniger um diesen Tempelkult. Es geht weniger um Opferrituale, die wir an Tieren vollbringen, sondern es geht mehr um uns. Es geht mehr um die Gebetshaltung, die Herzenshaltung. So, der Heilige Geist, der Wohnung nimmt in mir. Ich bin Tempel des Heiligen Geistes. So, da findet jetzt irgendwie Gottesdienst statt. Und damit hat sich auch die Rolle des Musikers dann verändert. Und also, genau, dass es einfach kleiner wurde, ein anderes Setting. Vielleicht gab es auch gar keine Musiker mehr. Das Neue Testament erzählt
ja,
da gar nicht viel
du,
von.
Ich, ne?
Ja.
Dass man davon ausgeht, dass es wahrscheinlich die Hausbesitzer waren oder die genau. Das dann so ein bisschen durchgeleitet haben.
Also wahrscheinlich waren die Hausbesitzer einfach sozusagen die Gemeindeleiter, weil sie halt so sich nach Hause eingeleitet haben. Und die haben dann gesagt, jetzt singen wir vielleicht hier mal das Lied oder sowas. Und dann wurde vielleicht Psalm 32 A Cappella gesungen, so könnte ich mir das vorstellen da.
In Anlehnung an die Synagogen, glaube ich, ne? Da wurde damals in den Synagogen A Cappella gesungen, so hast du es geschrieben, so habe ich gelesen.
Cool. Und es passt ja auch, also es braucht wenig Vorbereitung, es klingt gut, es funktioniert, Worship ist da. Und dann hat sich das über die Jahre verändert, wir lesen in den ersten Jahrhunderten eben von diesen einfachen kleinen Hauskirchen, dann bildet sich auf einmal wieder, Kirchen werden groß, Chöre werden groß, aber dann auch, dass die Gemeinde mitsingt. Dann denkt man sich auf einmal, ey, lass doch auf Latein singen, lass doch das noch schwerer machen, noch komplexere Chorsätze wurden geschrieben. Dann wurde es richtig professionell. Die Gemeinde konnte aber nicht mehr mitsingen, die wurde dann mehr so zum Zuhörer, zum Zuschauer. Martin Luther, der in der Reformation dann sagt, hey, jetzt lass mal wieder Songs schreiben, die wir mitsingen können. Dann wurden die geschrieben.
Und
dann
wieder in Deutsch, ne?
Auch wieder auf Deutsch, genau. Da hat dann auch, gab es sogar in der Gegenreformation, haben sie es dann noch professioneller gemacht, noch krasser, also mit, keine Ahnung, Orchester oder wie auch immer, sodass wirklich die Gemeinde sich gar nicht mehr beteiligen kann, aber das hat ja auch seine Berechtigung. Also auch dieses schöne, professionelle, das Gute irgendwie auf die Bühne zu bringen, das haben die ja nicht einfach ohne Grund so gemacht, um die Gemeinde bewusst auszuschließen, sondern sie wollten ja was Schönes machen. Ja, und so hat sich das dann einfach verändert über die Jahre. Und was mich jetzt fasziniert, auf deine Frage zu beantworten, ist, dass es gut ist, dass es sich verändert. Und dass jede Epoche hat so seinen Stil, hat so seine Art und Weise und das Ziel von allen ist ja immer das Gleiche gewesen. Wir wollen Gott anbeten. Mit dem Schönsten, mit dem Tiefsten, mit dem Ehrlichsten, mit dem wie auch immer wir das gerade ausdrücken möchten, möchten wir Gott begegnen. So, oder die Begegnung, die wir mit ihm hatten, irgendwie in Gebeten ausdrücken, uns darüber freuen, dass er da ist. Und dass das irgendwie über die verschiedenen Zeiten seine verschiedenen Formen finden durfte. Und auch jetzt halt die Form, die sie jetzt gefunden hat in Freikirchen mit dem modernen Lobpreis, auch gut ist, so wie sie jetzt da ist, weil das was trifft, weil das weil wir das so wollen, weil wir das schön finden, so anzubeten. Und ich freue mich auch drauf, wenn es vielleicht in 50 Jahren ganz anders ist, ist auch okay.
Und damit einhergehend, wie du das auch gerade geschildert hast, immer die Frage, wie professionell muss es eigentlich sein?
Ja.
Und das eigentlich auch immer ein Wechselspiel war im Laufe der Zeit.
Ja. Und auch unterschiedlich, wie die Gemeinde beteiligt wurde, mitgenommen wurde, wie viele Leute da überhaupt auf der Bühne standen, ob überhaupt jemand auf einer Bühne stand, überhaupt eine Bühne gibt oder sowas. Aber das gar nicht so zentral war. So, sondern, hey doch, wir wollen einfach Gott anbeten. das ist eigentlich, was wir wollen.
Du machst gern Musik und möchtest deine musikalische Begabung für Menschen und Gemeinden einsetzen? Dann ist der Bachelorstudiengang Theologie und Musik am Theologischen Seminar St. Krishuna genau das Richtige für dich. Wir bilden dich aus, damit du theologisch und musikalisch fit wirst. Wir investieren in deine Fähigkeiten und du wirst Teil einer kreativ schaffenden Community. Bewirb dich jetzt bei uns unter tsc.education.
Du gehst dann noch weiter und sprichst über die empirische Seite, also das, was wir nachweisen können, was wir sehen. Zitierst dann auch Stefan Speyer, der
seine Dissertation
ja geschrieben hat zu dem Thema, wie sehen eigentlich freikirchliche Gottesdienste aus? Und interessant war, dass Musik da tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert hat. Kannst du da mal so ein paar Fakten nennen und das ein bisschen zusammenfassen?
Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Auch jeder, der zu Hause zuhört so, und schon mal in der Freikirche war, der weiß, das nimmt einfach viel Zeit ein im Gottesdienst. Das nimmt viel Raum ein. Es gibt kaum eine Gruppe an Leuten, die im Gottesdienst beteiligt sind, die sich dafür extra einen Tag, eine Woche vorher treffen, 2-3 Stunden proben, am Tag selber 2-3 Stunden früher kommen, das einstellen, zusammen mit noch einem extra Team, was für die Technik da ist, vielleicht noch ein extra Team für die Lichttechnik, ein extra Team für die PC-Technik, ganz, ganz viel Geld, was da ausgegeben werden muss an Technik, um so einen Raum auszustatten, an Instrumenten, die gekauft werden müssen, an Leuten, die dafür in ihrer Privatzeit üben müssen, um das irgendwie auf die Bühne zu bringen und dann auch im Gottesdienst. Keine Ahnung, was haben wir da? 20, 30, 40 Minuten Lobpreiszeiten in einem ganz normalen Gottesdienst. Also kaum eine Predigt ist so lang. So manchmal 20 bis 30 Minuten ist so eine Predigt. Das sind so die 2 längsten Teile, die einen Gottesdienst irgendwie ausmachen. Also ja schon dann so die Frage, hey, wenn wir da so viel Zeit für ausgeben, so viel Ressourcen, so viel Manpower, so viel Geld, warum eigentlich? Warum ist uns das so wichtig? Und dann zu fragen, hat das eine Berechtigung, dass das so wichtig ist? Und da bin ich in meiner Arbeit ja drauf gestoßen und sagen, ja, hat's. Mhm. Ist gut so.
Und es ist auch gut so, dass man da Leiter hat.
Ja.
Das bestätigt das ja im Grunde, ne? Mhm. Und dann, das fanden wir beide sehr spannend, greifst du 2 Theorien auf. Jetzt, das eine ist die Ritualtheorie. Also du guckst praktisch aus 2 verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Thema und die Frage, braucht es Leiter? Und das zweite ist die Inszenierung oder genau der Inszenierungsansatz. Und die beiden haben natürlich viele Gemeinsamkeiten und doch wollen wir jetzt mal in beide Themen so reinspringen und so ein bisschen schauen, wie können die unseren Blick auf Worship, auf Anbetung, Lobpreis beeinflussen oder was können wir daraus lernen? Und wir starten direkt mal mit der Ritualtheorie. Warum hast du die ausgewählt?
Also genau, ich wollte ja gucken, wenn es Lobpreis so wichtig ist, also Gottesdienste sind uns wichtig, Lobpreis im Gottesdienst ist uns so wichtig, warum brauchst du eine Person, die das ganze Ding irgendwie anleitet, da durchleitet, das vorbereitet, wie auch immer, eine Band anleitet, Gebete spricht, irgendwas sagt, so. Und dann bin ich auf die Ritualtheorie gestoßen und gemerkt, hey, das, was wir da eigentlich machen, also Gottesdienst an sich, ist erstmal ein Ritual. So. Also Ritual ist etwas, was immer wiederkehrend ist, in der Regelmäßigkeit gemacht wird, aber nicht einfach nur gemacht wird im Alltag, wie so eine Alltagsroutine oder sowas, sondern etwas, das über den Alltag hinausgeht, uns irgendwie vom Alltag ablöst oder vielleicht sogar so ein Übergang darstellt zwischen, also dass ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Also man kennt vielleicht ein Ritual, was wir alle feiern, ganz egal welcher Religion, ist so eine Einschulung zum Beispiel. Mhm. Dass wir da haben wir Rituale. Mhm.
Oder auch Hochzeiten oder so, genau. Konfirmation, solche Kasualien. So.
Genau. Genau. Ganz tolle Dinge, so, die wir da immer wieder feiern und wo wir sagen, hey, da haben wir bestimmte Verhaltensabläufe, die immer gleich ablaufen oder ziemlich ähnlich ablaufen und die irgendwas darstellen wollen, was über ihre Symbolik hinausgeht. Also wir wollen irgendwie mit was Übernatürlichem, was Transzendenten in Kontakt treten. Und das verändert mich, das verändert uns.
Und Rituale haben auch eine bestimmte Funktion. Wozu braucht Gesellschaft Rituale?
Ganz, ganz viele verschiedene Funktionen. Also einmal, dass es irgendwie uns in Gemeinschaft fügt, dass es uns stabilisiert, dass es Ordnung bringt, dass es auch eine Klarheit schafft zwischen diesen Übergängen. Und eben aber auch dieses in Berührung kommen mit was anderem von mir, was Transzendentes. Mhm. Und was dann auch nicht nur in diese Kontakttrete, also Rolle einnimmt, sondern auch mich oder die Leute, die dieses Ritual vollziehen, verändert. Also es ist was anderes danach als davor. Mhm. Und vielleicht merkt man das ganz aktiv, wie bei so einer Einschulung. Und vielleicht ist das eher so im Kleinen. Und also, keine Ahnung, Abendmahl als Ritual ist ja etwas, da ist danach was anders, oder Taufe, da ist danach was anders als davor. Und vielleicht sieht man das aber nicht von außen so doll oder man selber spürt es nicht so doll. Und doch, wenn man in die Themen reingehen würde oder mal für sich reflektieren würde, würde man merken, doch, da ist was Neues passiert.
Aber das heißt, diese transzendente Dimension hat ein Ritual auch ohne, dass es einen religiösen Bezug hat, oder?
Ja.
Also es hat allgemein ein Ritual, hat immer eine Art von Transzendentem, irgendwas über dich hinausgehend oder über die Gemeinschaft hinausgehenden.
Genau.
Mit dem du dich irgendwie verbindest.
Ja. Und das kann dann was Göttliches sein. Mhm. Und so ist ja auch dann eben Gottesdienst an sich ein ganzes Ritual. Mhm. Wir versuchen in der Regelmäßigkeit jeden Sonntag in bestimmten Abläufen, selbst in Freikirchen haben wir immer ganz klare Abläufe, wie Dinge laufen, wie Dinge zu sagen sind, welche Songs gesungen werden und. Dass wir da in gewisser Weise ein Ritual.
Also diese beiden Faktoren, Transzendenz und Transformation, treffen ja absolut zu auf Lobpreisgeschehen.
Ja. Und also ich fand es ganz toll, in meiner Arbeit zu merken, hey, Ritual hat vielleicht so einen negativen Vibe irgendwie an sich, dieses Wort. Zu sagen, ich mache immer das Gleiche, weil wir das schon immer so gemacht haben. Oder das ist irgendwie halt so was Kultisches, so was Praktisches, also so opfern wir jetzt irgendwelche Tiere, so denkt man irgendwie an Rituale. Irgendwie zu merken, nee, das ist eigentlich was ganz, ganz Schönes, so ein Ritual. Mhm. Und das kann man auch richtig gut feiern. Und das ist was Tolles, wenn man die Bedeutung dieses Wortes und andere Rituale betrachtet, dass man merkt, ja, das ist richtig, richtig schön. Mhm. So, und es ist auch richtig schön, dann zu gucken, ist unsere Lobpreiszeit, die wir im Gottesdienst machen, nicht auch in gewisser Weise ein Ritual von vielen im Gottesdienst, eben wie Taufe, Abendmahl und Lobpreis.
Inwiefern werden wir transformiert
beim Lobpreis? Im Lobpreis, also zum Glück werden wir da transformiert. Lobpreis hat ja immer was damit zu tun, dass ich entweder, aber auch generell Musik, dass ich da einmal so kommen kann, wie ich bin. Also, dass ich mich fallen lassen kann. Wenn ich traurig bin, kann ich traurige Musik anmachen und dann fühle ich mich weiterhin traurig und kann mich richtig in die Traurigkeit hineinstürzen. Und gleichzeitig kann mich aber Musik auch total verändern. Also kann mich emotional verändern. Und wenn wir im geistlichen Sinne über Lobpreismusik reden, glaube ich ja nicht nur, dass einfach die Musikalität irgendwie meine Emotionen beeinflusst, so, sondern dass da ein Gott am Wirken ist, so, dass da ein Heiliger Geist am Wirken ist, der tatsächlich was in mir verändert und ich vielleicht vielleicht was Neues passiert, so, ich innere Heilung erlebe, ich Gott erlebe, so, und wer Gott erlebt und danach nicht anders ist als davor, weiß ich auch nicht, ob er wirklich Gott erlebt hat, oder es verändert sich in mir eine Perspektive auf die Dinge, aber da, wo Gott wirkt, da verändert er Dinge. Zum Guten.
Also es ist auch wieder ein Rede-Antwort-Geschehen, das schreibst du auch. Also ein Gott, der redet, wir, die antworten.
Voll.
Und das ist sozusagen ein transzendentes Transformationsgeschehen.
Ja, genau. Und ich liebe es dann auch einfach, Lobpreis als Gebet zu sehen. Wenn du jetzt über Rede-Antwort sprichst, also Gebetstheologie ist ja das zu sagen, hey, wir glauben an einen Gott, der mit uns Geschichte schreibt, der uns anspricht, der uns ins Dasein ruft und der Beziehung mit uns möchte. Und wir haben dann die Möglichkeit, darauf zu antworten oder nicht. Und wenn wir antworten, dann beten wir. Und wenn wir diese Gebete dann singen, dann lobpreisen wir.
Und im Gesang speziell ist ja auch unser Körper sehr stark involviert, das macht das Singen aus. Inwiefern ist das entscheidend, auch hinsichtlich Ritualtheorie? Spielt das eine Rolle? Ist unser Körper wichtig?
Also unser Körper ist wichtig. Inwiefern das jetzt das Ritual beeinflusst, weiß ich nicht. Mit Sicherheit. Und es gibt wahrscheinlich auch Rituale, wo das dann ganz wichtig ist. Also ich merke zum Beispiel für mich, mein Körper geht mir ganz oft voraus im Lobpreis. Also wenn ich merke, ey, der Lobpreis, der passt mir gerade nicht. Ich bin gerade nicht in der Stimmung, es ist 9 Uhr morgens, ich bin müde, ich habe noch einen vollen Terminkalender, die Band spielt gerade Songs, die mir nicht passen und die Sängerinnen, die strahlen irgendwie gar nicht Freude aus, obwohl sie gerade von Freude singen und dann nervt mich das, dass der Schlagzeuger nicht ganz im Takt ist und dann soll ich jetzt hier Lobpreis machen. Und dann, wenn ich merke, ich falle in so eine Konsumhaltung, ich gucke das alles nur an, ich bewerte das jetzt irgendwie negativ, Und zu sagen, hey, ich nehme jetzt eine Körperhaltung ein des Gebets, ich setze mich anders hin, ich halte meine Hände anders, ich stehe auf, ich strecke meine Hände in die Luft, obwohl ich es gar nicht fühle. Ist zu sagen, hey, okay, aber mein Körper, der worshipt jetzt. Und mit dieser Körperhaltung trete ich ein und will das. Ich sehe mich danach anzubeten, unabhängig von meinen Umständen, sage, okay, mein Körper schicke ich jetzt voraus. Und meistens folgt mein Herz dieser Körperhaltung. Wenn ich dann anfange zu singen und umso lauter ich singe, nein. Aber
jetzt würde ich als überzeugte Sängerin und so weiter natürlich noch gerne hinzufügen, was Singen grundsätzlich Gutes im Menschen noch auslöst, physiologisch, psychologisch und so weiter. Also glaube ich, ein ganz wunderbares Medium, um dieses Ritualgeschehen auch zum Ausdruck zu bringen und sowohl an sich selbst wirken zu lassen, aber auch eben mit dem Transzendenten in Verbindung zu kommen.
Voll. Und da würde ich sagen, und auch über das Singen hinaus, auch die Gebete, die ich bete, die ich ausspreche in der Lobpreiszeit, haben da ganz viel Wirkung. Oder die Art und Weise, wie ich mein Instrument spiele. Ich merke für mich, es macht einen riesen Unterschied, ob ich einfach nur Gitarre spiele oder ob ich mir vorstelle, dass jede Seite, jeder Ton, den ich jetzt spiele, ist Worship, ist ein Gebet. Und dann spiele ich mit einer anderen Herzenshaltung. Und vielleicht hört es niemand, aber ich spüre es.
Also um vielleicht nochmal ein Stück zurückzugehen. Ich spannend fand, dass Rituale sich sowieso mit Naturnotwendigkeit einstellen. Das hast du geschrieben. Mhm. Also dass sie im Grunde sowieso immer kommen, wenn wir in irgendwas machen möchten.
Wir machen,
es passiert einfach. Wir werden in Routine kommen, wir werden in Rituale kommen. Und das ist jetzt gar nichts, was man speziell sich vornimmt, sondern es passiert.
Also jetzt ganz kurz eingehakt, das passiert wahrscheinlich auch sehr stark unbewusst, weil viele würden, glaube ich, sagen, es ist sehr viel spontan im Lobpreis. Mhm. Vieles passiert im Moment. Und trotzdem würdest du, glaube ich, sagen, vieles schleift sich trotzdem als Ritual ein und wird nicht gleich so wahrgenommen oder reflektiert.
Ja. Also sowieso ist ja alles spontan im Lobpreis. Also wenn es jetzt nicht gerade Wunderheilungen sind, meistens auch geplante Abläufe, so, die jetzt vielleicht nicht eingeplant sind, dass ich sie jetzt mache, aber die haben wir trotzdem irgendwann mal geübt.
Das heißt,
so.
Selbst ein Akkordschema ist im Grunde ein Ritual sozusagen, über dem ich dann improvisiere, oder kann man so weit gehen? Also
könntest du sicher? Hey, ich lasse dir alle Freiheit.
Ja, das ist ja auch das Schöne, dass scheinbar die Rituale, also ich habe ein schönes Zitat gefunden von Birgit Weil aus deiner Bachelorarbeit, Rituale verändern Menschen und so verändern Menschen dann wiederum ihre Rituale. Also Ritual ist nichts Festgesetztes, beziehungsweise ist ein Spiel aus Dingen, die irgendwie einen Rahmen bieten und dann aber auch der eigenen Kreativität. Das fand ich ganz faszinierend.
Voll, und das sind sie im besten Fall. Also im schlechtesten Fall, und das, was man vor allem in Kirchen erlebt, ist zu sagen, und das ist eigentlich das Todesurteil eigentlich für jedes gute Ritual oder für alles Gute, was wir in Kirchen machen, ist, wenn wir nicht mehr wissen, warum. So, und wenn dann einfach nur die einzige Antwort, die wir kriegen, ist, weil wir das immer schon so gemacht haben, ja, dann kannst du es auch sein lassen. So, dann ist es nicht mehr wichtig. Und deswegen, also genau, bilden sich Rituale dort, wo wir Dinge mit einer Regelmäßigkeit machen und wo sie auch einen Sinn haben. Wenn Rituale keinen Sinn haben, dann werden sie über kurz oder lang aussterben. So, und die nächste Generation hat da keinen Bock mehr, Dinge zu machen, weil wir sie schon immer so gemacht haben. Also lassen wir sie. Aber wenn sie von Bedeutung sind, wenn sie wirklich wichtig sind und der Grund auch klar ist, dann sind es gute Rituale. Und dann bleiben sie auch. Und dann werden sie sich auch als Rituale, wie sagt man, etablieren.
Ja. Das heißt, wir sind jetzt auch gerade so ein bisschen bei den Gefahren von Ritualen. Ich habe auch noch gelesen, dass du sagst, das ist auch ein Problem, wenn das Ganze heilsnotwendig wird. Also wenn wir sagen, das Ritual wird auf so einen hohen, kriegt so einen hohen Stellenwert, dass nur auf diese Weise.
Ja, man darf das Ding ja auch nicht zu wichtig machen. Also ich habe vorhin schon gesagt, Lobpreis, das hat sich verändert, die Art und Weise, wie wir das machen, hat sich verändert und das darf sich und soll sich auch verändern. So. Und wenn jetzt auf einmal heilsrelevant wird, wie ich da singe, in welcher Tonlage ich singe und welche Instrumente ich benutze, dann sind wir irgendwo falsch abgebogen. So. Und es ist einfach schön und es ist vor allem wichtig, Gott anzubeten und da Formen zu finden, die uns entsprechen, die uns in Gemeinschaft führen und die das tatsächlich zum Ausdruck bringen, diese Sehnsucht oder diese Freude an Gott.
Da bist du jetzt im Grunde bei den Begriffen, die ich auch gefunden habe in deiner Bachelorarbeit, beim Innen und Außen. Und das fand ich auch sehr schön, diese Beschreibung: in einem Ritual bringen wir etwas, was in uns ist, nach außen. Es wird dadurch für uns erlebbar. Es wird irgendwie auch, und da war der Begriff körperliche Evidenz, den ich gelesen habe. Das heißt, auf einmal werden Dinge, die wir in uns tragen, körperlich sichtbar.
Ja.
Und im Grunde stellen wir uns etwas vor, wir spielen etwas nach und trotzdem wird es in diesem Moment real,
ja,
und ist damit extrem wichtig für uns. Vielleicht noch zusammenfassend zu diesem Thema. Ich fand es unglaublich krass zu realisieren, so als mein persönliches Fazit, wie wichtig Rituale sind für uns, wie wichtig Gottesdienste sind, wie wichtig Musik als Ritual im Gottesdienst ist, weil es eben, wie du das am Anfang schon gesagt hast, hat eine Dimension, die Ordnung und Sinn stiftet und Sicherheit gibt. Auch Sicherheit in einer Welt, die sich sehr schnell verändert. Das fand ich faszinierend. Wie stabilisierend das sein kann, wie das eine Gemeinschaft zusammenführen kann und wie ein Ritual, was in ihrem wiederkehrenden und doch vielleicht leicht veränderten Formen Zukunftsvertrauen schaffen kann.
Ja.
Das fand ich toll. Also wir brauchen Rituale.
Finde ich auch so. Und gute Gründe dafür. Also wenn du da zu Hause Lobpreis machst für dich in deiner Jugendstunde oder im Gottesdienst und dich fragst, warum muss ich jetzt schon wieder um 8 Uhr aufstehen und zur Probe, ich habe da keinen Bock drauf, dann frag dich mal, warum du das eigentlich machst. Und wenn du da gute Gründe für findest, dann hast du auch Bock, um 8 Uhr aufzustehen und in die Gemeinde zu fahren. Wenn du da keine guten Gründe für findest, dann solltest du dich mal fragen, warum du das machst. Ja.
Ganz stark zusammenhängend mit der Ritualtheorie, und damit kommen wir zu der zweiten Theorie in deiner Bachelorarbeit, ist dieser Inszenierungsansatz. Also Rituale werden inszeniert, Gottesdienste werden inszeniert. Du schreibst, und das hat auch Michael Herbst in unserer Podcast-Folge genauso formuliert, wir inszenieren immer. Du zitierst auch Ralf Kunz in deiner Bachelorarbeit, Religion, die nicht aufgeführt wird, führt zu nichts. Woher kommt dieser Inszenierungsansatz und warum eignet er sich so gut, um ihn auf Gottesdienste anzuwenden?
An sich ist ja der Begriff Inszenierung erstmal neutral und wenn wir über Gottesdienste reden, wahrscheinlich eher negativ. Also Leute würden sich eher davor sträuben und sagen, ja, wir wollen ja gar nichts inszenieren. So, wir wollen ja irgendwie Echtheit irgendwie. Wir wollen ja wahrhaftig sein. Wir sind ja echte Menschen, echte Christen, die echt was mit Gott erleben. Wir spielen doch jetzt hier nichts. So, also sollen wir jetzt hier irgendwie nur Show machen oder sollen wir jetzt so tun, als hätten wir tiefe Gebete? So, und in dem Begriff ist das nicht gemeint. So, es geht nicht darum, einfach nur irgendwas darzustellen, irgendwas zu spielen.
Oder zu manipulieren.
Was oder zu manipulieren, genau. Sondern es geht eher darum, was du, Karin, vorgesagt hast, zu sagen, ich bringe das, was innen ist, nach außen. Also ich inszeniere nichts, um es überhaupt in die Existenz zu rufen, sondern etwas, das schon wahrhaftig da ist, das echt da ist, aber sich irgendwie verbirgt, das bringen wir nach außen, das inszenieren wir, das stellen wir da. So, und das machen wir möglichst schön und möglichst kreativ und möglichst gut. Und deswegen ist Gottesdienst an sich eine Inszenierung. Und dann ist es ganz spannend zu sehen, dass es ja ganz, also der Begriff Inszenierung kommt ja eher so vom Schauspiel, vom Theater, vom Film, Fernsehen irgendwie, dann zu sehen, da gibt es aber auch Parallelen. So. Und die sind sehr, sehr schön. Und wenn man die Parallelen durchdenkt, machen die auch ganz viel auf. Wenn man auf einmal merkt, also ich als Person auf der Bühne zum Beispiel, als Lobpreisleiter, ich bin ja gar nicht die Hauptrolle. Und ja, irgendwie fand ich das toll, zu sagen, hey, wir stellen da was da, wir wollen was gut in Szene setzen. Wir wollen das, was wir innen erleben, zu sagen, da ist eine Beziehung zu Gott, die ist da wirklich, die ist echt und da will ich Gebete beten. Die bringe ich so auf die Bühne und ich leite die Gemeinde so an, dass sie dem irgendwie Ausdruck verleihen kann. Dass das irgendwie nach außen tritt, dass das über mich hinausgeht, dass es in Gemeinschaft passiert, dass ich vielleicht mal Worte finde, die ich so nicht beten würde und dann verändert mich das. Aber das ist etwas, das ich möchte, das wäre zum Beispiel nochmal hier Thema Manipulation. Ich glaube ja, also, dass Manipulation da schlimm wird oder da negativ ist, wenn sie Leute wohin führt, wo sie eigentlich nicht sein wollen.
Mhm.
So. Und jetzt will ich aber im Gottesdienst ja die Leute auch wohin führen. Und ich will sie wohin bringen, und zwar in die Gegenwart Gottes, in die Anbetung. Und ich muss davon ausgehen, dass die Menschen das wollen, wenn sie einen Gottesdienst betreten. So. Dass sie eigentlich ein tiefes Bedürfnis danach haben, oder jeder Mensch eigentlich ein tiefes Bedürfnis danach hat, Gott zu erleben und Gott zu erfahren. Und die Menschen will ich dorthin bringen. Und die Menschen, die dort nicht hinwollen, die zwinge ich dazu auch nicht.
Ja, die Frage ist, habe ich eine Wahl, ne? Am Ende, habe ich eine Wahl, mitzugehen oder nicht?
Ja.
Was ich ganz toll fand, war der Gedanke in Bezug auf, vielleicht auch gerade aus dem Schauspiel, dass es tatsächlich ein Spiel ist. Und ein Spiel hat ja auch immer was mit Leichtigkeit zu tun. Und Kinder spielen, um Dinge zu verarbeiten und zu lernen. Also Spielen ist nicht sinnlos. Der Theologe Michael Roth hat ja auch ein Buch geschrieben, wo er so ein bisschen eine Theologie des Spiels erarbeitet, wo es um die Schöpfung und die Freude am Spiel geht und hat das theologisch auch nochmal belegt. Und das habe ich irgendwie wiedergefunden, auch in deiner Bachelorarbeit. Man schlüpft in eine Rolle, also sowohl die Leute auf der Bühne als auch die Zuschauer. Und das hast du auch schon angesprochen. Im Grunde ist die Gemeinde dann die Hauptrolle. Mhm. Und in dieser Rolle kommen irgendwie Spiel und Ernst zusammen. Und wenn ich diese, also wenn die Gemeinde die Rolle annimmt, dann verändert sie diese Rolle auch. Und dass ein Spiel eben nicht einfach nur, wir spielen jetzt mal ein bisschen was nach, ist, sondern dass es das Spielen die Kraft hat, uns zu verändern, uns zu transzendieren. Das hatten wir eben bei der Ritualtheorie auch. Das fand ich unglaublich spannend.
Ja, und auch, also auch von den Begrifflichkeiten, wir spielen ja nicht Gottesdienst, so wie kleine Kinder irgendwie Familie spielen. Und doch hat es eben was sehr Spielerisches, was sehr Freies, was sehr Kreatives. Und das ist auch, also auch Rituale haben das ja so. Die sind ja auch frei, auch veränderbar, haben wir ja gesehen. Und auch diese Inszenierung ist veränderbar, spielerisch, frei, schön, geben uns Mühe. So.
Wir folgen ja auch einer gewissen Dramaturgie. Das wäre noch ein Begriff aus der Theaterwissenschaft. Also jeder Gottesdienst hat bewusst oder unbewusst eine gewisse Dramaturgie. Ja.
Ein Spannungsbogen?
Genau, ein Spannungsbogen, also mit einem Höhepunkt, wenn es gut läuft, und einem Tiefpunkt, am Start, am Ende. So, das ist damit gemeint, oder?
Ja.
Was ich besonders spannend fand, war, wenn die Akteure auf der Bühne ihre Rolle nicht finden, dann macht es das auch ganz schwer für die Gemeinde, ihre Rolle zu finden. Und du hast das in deiner Matcharbeit, kommt das auch immer wieder durch, das Wort Präsenz. Fülle ich meine Rolle präsent aus? Komme ich da rein? Bin ich präsent? Bin ich da, wo ich bin? Ja, das fand ich ganz krass. Das, was wir tun auf der Bühne, wenn wir Musik machen und ob wir uns da wohlfühlen, ganz viel damit macht, ob die Zuschauer sich mit ihrer Rolle wohlfühlen und ob sie diesen Sprung in die verändernde Rolle schaffen.
Ja, und das macht ja die Frage auf, was ist denn die Rolle, die wir als Band oder als Worship-Leiter einnehmen sollten? Und das ist eben meiner Meinung nach nicht die der Hauptrolle. So, es geht nicht um mich in erster Linie. Und doch bin ich ganz wichtig. Mhm. So. Und in dem Sinne muss ich präsent sein, ich muss da sein. Und ich muss diese Rolle, die ich habe, und dann muss man gucken, was die genau betrifft. Also das habe ich in der Bachelorarbeit ja versucht, irgendwie auszuführen und auch dann praktisch zu machen, was das bedeutet, diese Rolle auszufüllen. Muss ich die annehmen, die eigentlich schon da ist. Ich fand das ganz spannend, in der Ritualtheorie zu sehen, da gibt es Menschen, also in jedem Ritual gibt es Menschen, die dieses Ritual durchführen, dieses leiten, dies sozusagen vertreten, die Menschen damit reinnehmen, um es zu erklären, um es durchzuführen, um Leute darin einzuladen, mitzumachen und.
Kannst du da mal ein bisschen praktischer werden jetzt auch? Du bist ja Pastor in der Gemeinde. Was sind die Dinge, die helfen, dass eine Band eine Rolle wirklich ausfüllt oder ein Lobpreisleiter seine Rolle wirklich ausfüllt?
Das hat ganz viele verschiedene Ebenen. Also es gibt ja so ganz kleine praktische Ebenen zum Beispiel. Also dass ich präsent bin, dass ich da bin, heißt, ich weiß, was passiert im Gottesdienst. Was ist das Thema, was passiert? Was sind die Songs, die wir spielen? Kann ich diese Songs? In welcher Tonart spiele ich die? Wie werden die gesungen? Was ist meine Rolle darin? Welche Parts singe ich, welche ich nicht? Und. Also dass ich merke, ich bin gegenwärtig da in der Musik, als auch ich bin präsent im geistlichen Sinne. Also das ist auch im Gebet vorbereitet und wird auch im Gebet vor Ort mitgetragen. Und dann ist es tatsächlich eine herausfordernde Rolle als Lobpreisleiter, weil ich auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig sein muss. Also ich bin selber vor Gott. Ich habe aber gleichzeitig noch irgendwie, wenn es nicht extra nochmal einen musikalischen Leiter gibt, bin ich nochmal verantwortlich auch für die Band. Muss die irgendwie im Blick haben, muss die zusammenhalten, stehe in Kontakt mit der Technik oder. Bin im Austausch mit dem Prediger, bin im Hören auf Gott, was ist dran für die Gemeinde, hab einen Blick auf die Gemeinde, wie geht's denn eigentlich, sind die eigentlich noch da? Weil um die geht's ja vor allem, so, also dass ich als Lobpreisleiter sage, ich bin in einer dienenden, anleitenden Rolle. Ich sage, ich bin eigentlich immer mit zwei Beinen woanders, mit zwei Füßen woanders. Das eine ist, ich bin in der Gegenwart Gottes, als Ort, wo ich sagen will, da will ich die Menschen hinführen. Und gleichzeitig bin ich bei den Menschen, die ich dort hinführen möchte. Das ist so ein bisschen, kann man sich so vorstellen, wie so ein, wenn man im Kindergarten einen Ausflug macht mit ganz, ganz vielen Kindern, dann gibt es immer eine Verantwortliche, die vorne rangeht und eine, die hinten steht, um die letzten noch einzusammeln, dass keiner verloren geht. Und als Lobpreisleiter hast du diese beiden Rollen gleichzeitig. Und das ist manchmal ein Spagat, das hinzukriegen.
Das ist ein ganz schönes Bild.
Aber das ist irgendwie, genau, präsent zu sein, da zu sein. Und dann hat das wieder praktische Formen, dass ich sage, okay, ich muss vielleicht meine Songs auswendig können, weil wenn ich die nicht kann, dann hänge ich so in den Noten, dann wird der Spagat noch größer.
Das ist vielleicht echt auch so ein Hirtenbild, ne? Die Herde zusammenhalten.
Ja.
Also wirklich die vorderen bremsen oder lassen und die hinteren nachschieben so.
Ja.
Gucken, dass keiner, das ist wirklich toll formuliert.
Ich vermute, wir kommen da vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf, was das heißt, wenn wir von Guido Baltes mal seine Stereotypen-Lobpreis Anbetungsleiter sozusagen auspacken. Aber bleiben wir noch mal kurz einen Moment bei der beim Inszenierungsansatz.
Ja, ich würde auch gerne noch was zu sagen. Und zwar nochmal um diesen Begriff Echtheit oder Wahrhaftigkeit hochzuholen. Und auch immer diese Frage, inwiefern machen wir das, was wir machen, ist das nur fake oder ist es eben nur inszeniert? Ist es nur, spielen wir das alles nur Leuten vor, um sie irgendwo hinzudrängen, wo sie nicht sein wollen? Und ich benutze so viel Worship-Pad, damit die Leute möglichst viel Geld spenden oder. Also all das, was ja irgendwie in Kirchen hier und da auch mal passiert. Finde ich, dass der Inszenierungsbegriff gar nicht so sehr, also das will ja nicht unecht werden. Was das Ziel ist, es möglichst echt zu sein, möglichst viel Wahrhaftigkeit rüberzubringen, auf eine Art und Weise, wie sie verstanden werden kann. Und dass wir ja das, was wir irgendwie mit Gott erleben, wenn wir an übernatürlich an ein göttliches Reich denken, wenn wir an ewiges Festmahl denken oder all diese Bilder, die auch Johannes, keine Ahnung, in der Offenbarung groß macht, zu sehen, wir wollen die irgendwie in unsere Wirklichkeit hineintransportieren, sodass sie verstanden wird, sodass sie erlebbar wird, sodass sie irgendwie echt wird. Und ich finde zum Beispiel, also ein Theaterstück, ist ja alles gespielt, ist ja alles inszeniert. Und trotzdem kann das ja ganz viel Wahrheit transportieren und kann ganz viel dich emotional mit reinnehmen, kann dich verstehen lassen. Du kannst ja einen Schauspieler nehmen, der noch nie verliebt war. Und der spielt einen Verliebten. Und auf einmal verstehst du, was verliebt sein heißt, auch wenn du noch nie verliebt warst. So, also bringt dir irgendwie eine Wahrheit rüber, die
schafft Realität.
Genau. So, die auf. Und die ist wahr.
Aber vielleicht würde ich an der Stelle tatsächlich dir eben widersprechen, weil du gesagt hast, wir spielen ja nicht wie Kinder. Ich glaube tatsächlich, dass wir spielen wie Kinder und dass das was ganz Positives ist, auf eine spielerische Weise Wahrheit und Realität zu erleben und dass wir die brauchen, weil wir so geschaffen sind. Also ich sehe das tatsächlich eher positiv, diesen Gedanken des Spiels und denke, dass wir immer Kinder Gottes bleiben werden.
Mhm. Ja, okay, so rum gebe ich dir auch recht. Ich wollte nur nicht sagen, also im Sinne von, wir tun so, als würden wir Gottesdienst feiern, sondern wir feiern auch wirklich Gottesdienst. Also es ist nicht alles einfach nur
beziehungsweise, dass
gespielt.
Wir so tun, ist die Realität.
Ja.
Ich kann man das so verstehen. Also so habe ich es verstanden. Jetzt. Aber jetzt wird es komplex.
Um die große Kinder.
Was ich auch toll fand, war, dass du schreibst, für diese Wahrhaftigkeit braucht es Berufung und Befähigung. Das würde jetzt für mich heißen, ich muss Leute auch vielleicht als Leiter einer Band Leute wirklich berufen und ihnen sagen, du sollst da stehen. Und das macht was mit ihnen und das hilft ihnen, präsent zu sein und ihre Rolle auszufüllen und wahrhaftig zu werden. Und natürlich auf der anderen Seite die Befähigung, dass sie ihre Gitarre oder ihr Klavier spielen können. So.
Ja, ich glaube, dass das uns auch ein bisschen fehlt in Gemeinden und Kirchen. Menschen, die wirklich was in anderen Menschen sehen und das und in Leiterschaft berufen und die Freiheit aussprechen, hey, du darfst diese Rolle ausfüllen. Und ich sehe das in dir.
Auch wenn du nicht perfekt bist, genau. Oder wenn du im Lernprozess
bist.
Ne?
Und ich mute dir das zu. Und ich sehe das in dir im Sinne von, hey, ich glaube, in 10 Jahren bist du ein großer Worship-Leiter. Und das bist du noch nicht. So. Aber das ist okay. Und ich stelle dich da rein in diese Rolle, um das lernen zu dürfen. Ich glaube auch, dass wenn wir das nicht machen, wir ein Problem haben in ein paar Jahren, dass uns die Leute ausgehen, weil sie nie berufen wurden. Und ich erlebe das jetzt in Gemeinden, also auch immer weniger Leute werden Pastoren, immer weniger Leute studieren Theologie, immer weniger Ehrenamtliche wollen sich halt Älteste berufen lassen. Ich glaube, weil denen halt nie jemand gesagt hat, du kannst es, mach das mal. Du kannst Leiter sein und wenn dir das halt 20 Jahre keiner sagt und du es nicht machst, dann kannst du es halt irgendwann auch nicht. Mhm. So, wenn dich keiner auf die Bühne stellt, um mal zu singen und Lobpreis zu leiten, um das mal zu trainieren und dir Feedback gibt, dann wirst du es vielleicht nie können. Mhm. Aber genau deswegen brauchen wir Menschen, die berufen.
Vielleicht da kleine Schleichwerbung, das hast du wahrscheinlich ähnlich erlebt. Das TSC ist so ein Ort und Susanne Hagen ist auch so eine Person.
Und das ist wichtig und genau, Manipulation wird es dann. Oder dann sprechen wir wieder von Manipulation, wenn mir das ganz wichtig ist, dass du das jetzt machst. Genauso wie ich das will. So, mhm. Und wenn du dich jetzt entscheidest, doch Techniker zu werden und nicht Lobpreisleiter, dann bin ich ganz, ganz tief emotional enttäuscht von dir. Und das auf gar keinen Fall.
Ja, ja.
So, also ich sehe das in dir und wenn du es nicht machen willst, dann mach was anderes.
Mhm. Ja, genau. Ich möchte diese Begriffe, wir haben ja jetzt schon einige Male drüber gesprochen, inszenieren, vorspielen, spielen, manipulieren, also wirklich nochmal auf diesen Manipulationsbegriff. Das ist ein verdecktes Manipulieren für eigene Zwecke. Und das kann eben auch durch emotionalen Druck, zum Beispiel, das ist die Situation, die du beschreibst, wenn du nicht machst, was ich möchte, dann lasse ich dich das spüren durch Aggression oder durch Distanz oder wie auch immer. Das ist natürlich auch leider eine Realität, gell? Auch Gemeinde oder überhaupt jede Form von Systemen, gesellschaftlichen Systemen und Hierarchien bergen diese Gefahren.
Ja.
Aber trotzdem, glaube ich, ist es ganz arg wichtig, das nochmal zu unterstreichen, was du sagst. Wir brauchen Menschen, die junge Menschen hineinrufen und sagen, ich sehe etwas in dir.
Ja.
Und ich fördere das und ich wecke die Freude, diese Dinge, also dieses Talent zu schleifen, den Diamanten, den Rohdiamanten zu einem Diamanten werden zu lassen.
Ja. Und dann auch zu schulen, Feedback zu geben, sie mit reinzunehmen. Und das kostet nochmal doppelt so viel Arbeit, wie wenn ich es einfach selber machen würde. Und aber auch zulassen dann, dass sie das anders machen als ich.
Mhm.
Also ich hätte Bock, dass die Lobpreiskultur in 50 Jahren ganz, ganz anders aussieht als jetzt. Und dann stehe ich vielleicht nicht mehr auf der Bühne, aber dann freue ich mich, dass andere Leute andere Zugänge gefunden haben und es vielleicht auch viel besser machen, als ich es jemals könnte. Und die Freiheit muss man aber mitbringen, wenn man Leute beruft.
Mhm.
Ich möchte noch auf einen Begriff, der in deiner Bachelorarbeit auch fällt, der hat mir sehr gut gefallen. Du schreibst, da geht es jetzt wieder mehr um tatsächlich diese Inszenierung und das, was wir sozusagen dann anleiten, auch für die Gemeinde. Wir sind Souffleure, schreibst du, Souffleure unter der Leitung Gottes. Das finde ich einen ganz tollen Begriff.
Ja.
Suggeriert bei mir wirklich auch diese Geistwirkung, das Geistgeleitete, das Spontane, das wirklich die Antenne in jede Richtung ausfahrende, das wir als Lobpreisleiter brauchen. Ein ganz schönen, auch wieder ein Theaterbegriff sozusagen.
Ja. Ja, voll. Also wenn man es dann so durchdenkt und sich vorstellt, okay, Gott, dem gehört irgendwie das Theaterhaus und dem ist es wichtig, dass wir hier was abhalten so und der ruft es irgendwie auch ins Leben, so der gibt irgendwie den Startimpuls und die Hauptrolle, der Protagonist, spielt dann die Gesamtgemeinde, die darauf irgendwie antwortet, die da mitspielt, die da in Dialog tritt. Und wir als Bühnenakteure sind vielleicht nochmal so auch Impulsgeber, sind vielleicht dann das Orchester im Orchestergraben oder eben der Souffleur, der mal hier, so, und jetzt sprich mal so weiter. Ich gebe dir mal einen Text vor. So, und jetzt antworte mal damit. Und guck mal, was das mit dir macht. Und vielleicht findest du dann deine eigenen Worte und trittst in einen persönlichen Dialog. Und wenn nicht, dann gebe ich dir wieder einen Hinweis so und sprich weiter so. Also, ja, Gemeinde, Hauptrolle. Punkt.
Das finde ich ganz toll. Ich glaube, ich hätte das auch so ein bisschen unter diesem pädagogischen Aspekt. Pädagogik bedeutet ja, wir brauchen ein Gespür für, wie holen wir Leute rein? Also, wie gewinnen wir sie für etwas?
Ja.
Da sind wir vielleicht wieder bei dem Begriff Inneres und Äußeres. Im Theater spricht man dann ja auch von der inneren Bühne und der äußeren Bühne. Und das fand ich auch sehr spannend, dass du an einer Stelle schreibst, der Leiter vorne, der Liturg oder Musiker, wer auch immer es ist, hat die Aufgabe, auf der äußeren Bühne etwas darzustellen, etwas zu inszenieren, was die Zuschauer auf ihrer inneren Bühne, also das, was in ihnen vorgeht, abholt, dass sie in ihre Rolle schlüpfen können. Also, dass sie praktisch, dass es eine Rollenaufnahme stattfindet, dass sie sich damit identifizieren können. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Dafür muss ich die Leute, die da sitzen, kennen und da Vertrauen da sein.
Ja.
Ja,
aber genau das ist Aufgabe jeder Person, die auf der Bühne steht, zu sagen, ich hole die Leute ab. So, Gottesdienst als Ankommen, als Ort, wo sie eine andere Rolle einnehmen, wo sie so kommen mit ihrer Stimmung, wie sie sind, wo vielleicht auch Veränderung passiert und sie da verändert dann rausgehen, aber diese Rolleneignung muss dann passieren, ja.
Vielleicht da noch, um den Sack zuzubinden. Am Anfang haben wir vom Alltag gesprochen, aus dem man rausgeholt wird. Und du hast aber auch schon bei der Ritualtheorie geschrieben, dass es immer dazu dient, wieder in den Alltag zurückzusenden. Ja. Und dass jede Inszenierung, jede Veränderung das Ziel hat, im Grunde wieder gestärkt oder auf eine gute Weise in den Alltag zurückzugehen.
Ja.
Fand ich auch ganz, ganz stark.
Ja. Und genau das ist Gottesdienst. Wir holen die Leute zusammen am Sonntag für 1,5 Stunden, damit sie dann weiter Gottesdienst feiern. Montag bis Samstag. Und auf ihre Art und Weise und dann gesendet werden, dort Evangelium auszutragen. Ja.
Danke für dieses Statement. Das bedeutet nämlich auch, dass wir uns nicht von Gottesdienst zu Gottesdienst nur auftanken, sag ich jetzt mal überspitzt, sondern dass das wirklich eine Relevanz hat für unser tägliches Leben.
Ja, ja.
Und Lobpreis auch zutiefst ein Geschehen ist, dass unser tägliches Leben, unseren Alltag.
Und auch unsere auch Alltagstiefen und
profanen Dinge.
Die profanen wird. Dinge
ja.
Gottesdienst sind.
Ja. Voll.
Ja. Ich habe noch ein Stichwort. Du schreibst auch über guten Gesang. Ne? Das interessiert mich natürlich.
Du zitierst an der Stelle Susanne Hagen. Finde ich richtig gut.
Okay, das hatte ich jetzt verdrängt.
Deswegen stellst du hier eine Frage.
Susi, kannst du mal antworten, bitte?
Ja.
Das triggert mich natürlich. Kannst du das eben ausführen? Was ist guter Gesang? Also du hast gerade selber gesagt, die Gemeinde spielt die Hauptrolle.
Mhm.
Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht nur von qualitativ gutem Gesang sprechen,
ja.
Das vielleicht auch, aber was meinst du damit? Was ist guter Gesang einer Gemeinde?
Also einerseits schon auch qualitativ, vielleicht auch lautstärkemäßig, dass Gemeinde zu hören ist, dass sie auch Bock hat, dass sie das auch ausdrückt, aber im Kern wahrscheinlich, dass es echt ist. So, und dass wir nicht einfach nur Lieder singen und dass nicht einfach nur ein Konzert ist und wir nicht einfach nur ein Chor sind und es einfach ganz schön klingt, sondern so, also guter Gesang könnte es auch sein, wenn es wirklich grottenschlecht wäre und sehr, sehr schief, aber sehr, sehr echt, sehr ehrlich, echte Gebete, die da gebetet werden, dann wäre es auch guter Gesang.
Mhm.
Ja.
Danke für dieses Statement.
Auch in deiner Arbeit zitierst du Guido Baltes und er hat ein Buch geschrieben, Mehr als nur ein Lied, das auch, ja.
Gruß an Guido, wenn er uns zuhört.
Sehr lesenswert. Und in diesem Buch hat er so ein paar Stereotypen gezeichnet, die so ein bisschen überspitzt darstellen, was Anbetung nicht ist. Und ich finde, wenn man die im Kopf hat, weiß man, in welche Richtung es gehen sollte. Wir machen jetzt so ein kleines Spiel. Ich werfe dir den Begriff zu und du sagst 2 Worte dazu.
Ja.
Der oder die Unsichtbare.
Das ist Tante Erna, die besonders demütig auf der Bühne sein möchte und ja nicht gesehen werden möchte, weil als fromme Frau stelle ich mich ja nicht groß auf die Bühne und es geht ja um Gott. Deswegen verstecke ich mich möglichst groß hinter meinem Notenständer und auch durch meine Körperhaltung.
Und was ist der Nachteil?
Dass du trotzdem gesehen wirst. So gut du dich auch versteckst auf der Bühne, wirst du gesehen und das, was du tust, das strahlt aus und das beeinflusst Menschen. Und dann singst du vielleicht ganz demütig, aber was rüberkommt, ist, dass du keinen Bock hast. Und dass die Freude, von der du singst, keine echte Freude ist. Und dass du Leute nicht mitnimmst. Leute werden dann auch schüchtern.
Die nächste Person ist der Chorleiter.
Das ist, jetzt habe ich vielleicht Rüdiger. Der möchte vor allem, dass die Gemeinde einfach singt. So, und der leitet sie halt an durch seine Körperhaltung und Sprache. Aber was da verloren geht, ist, dass es auch um Gebet geht. Das gemeint eben nicht einfach nur lauthals singt und dann singen wir Lieder, die möglichst lauthals gesungen werden und irgendwelche Hymnen. Der Chorleiter vergisst, dass wir auch beten.
Und der Rockstar?
Der Rockstar? Oh, das war teilweise manchmal ich.
Ich glaube, wir finden uns alle irgendwo wieder.
Ja. Dem vor allem darum geht, selber gut dazustehen. Dass die Leute einen toll finden. Genau, der besonders toll seine Gitarre hält, besonders toll singt, vielleicht sein Mikro so ein bisschen schräg mal hinstellt, der ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit dann darauf sich zieht. Ist vielleicht das Gegenteil von Tante Erna, die sich versteckt.
Ich überspringe jetzt ein, zwei. Der Angestrengte, den finde ich auch noch interessant, oder die Angestrengte.
Boah, das kennen wir alle. Das kennen wir, also jeder, der schon mal eine fragliche Musik gemacht hat, hatte mindestens eine Person in seiner Band, die so ist, oder war selber so, die ein bisschen... Also entweder sein Instrument noch nicht so gut kann oder nicht so gern übt, die Songs vielleicht nicht so gut kann und dann sehr, sehr doll in den Noten hängt, immer ein bisschen auch hinterherhängt, immer nicht so ganz weiß, was als nächstes passiert und sich deswegen halt übelst konzentrieren muss und anstrengen muss, ist ja auch klar. Sich dann vielleicht noch ein bisschen verzettelt in seinen Zetteln und dann immer sehr, sehr doll konzentriert in seine Noten schaut.
Und das Publikum sieht das und gestresst.
Ja.
Auch gestresst.
Und, und dann hast du ja auch keinen Kopf mehr dafür, Leute irgendwie anzuleiten. Noch über dies hinaus. So. Dann bist du nur damit beschäftigt, in den nächsten 4 Sekunden den richtigen Akkord zu drücken.
Was ich spannend fand, war, dass Guido Waldes an der Stelle ganz explizit sagt, es kommt nicht auf die Qualität an. Es ist sogar manchmal wichtiger, vor der Qualität noch zu lernen, sicher auf der Bühne zu stehen und mit Leichtigkeit und Freude zu spielen. Ja. Und dann hätte ich noch einen, die Versunkene.
Oh. Das ist so ein bisschen manchmal der, wenn Leute zu viel im Gebetshaus waren und dann denken, jetzt müsste es im Gottesdienst auch so laufen wie im Gebetshaus. Weil dort sehen wir Leute, die beten einfach 24/7 in ihrem Raum für sich und du kannst dann dazukommen und mitbeten für dich. Aber musst in diese Person nicht in Interaktion treten. So, und jetzt ist aber Gottesdienst kein Raum, wo 24/7 gebetet wird und Leute machen es einfach mit, so wenn du das vorne auf der Bühne machst, sondern wir müssen Leute mitnehmen, abholen. Da gibt es Leute, die haben gerade keinen Bock zu beten. Da gibt es vielleicht sogar Jugendliche, die haben gar keinen Bock, hier zu sein. Das heißt, wenn ich mich einfach nur versinke in mein meditatives, kontemplatives Gebet, dann habe ich vielleicht 5 Fans, die dabei sind und alle anderen verliere ich komplett. Ja.
Und Gruß an alle Gebetshäuser. Wir lieben euch.
Ja, natürlich. Natürlich.
Wir freuen uns immer, wenn ihr uns eure Leute schickt.
Ich finde es auch ganz gut, dass die das so machen. Also ich liebe es auch, in so einen Raum zu gehen. Mhm. Aber Gottesdienst ist was anderes.
Ja. Du fasst am Ende zusammen und das ist, damit wollen wir auch sozusagen dieses Gespräch fast beenden. Wir haben noch 2 Fragen, die wir jedem stellen und so auch dir. Aber du fasst am Ende ganz wunderbar zusammen, was das Amt der Anbetungsleitung umfasst. Es kommen mehrere Rollen zusammen, schreibst du. Kantor, Liturgin, das Pastorale, der Pastor, die Pastorin, weil Lobpreis eine verkündigende Dimension hat, eine seelsorgerliche Pflicht. Und ich möchte das eigentlich am liebsten vorlesen, ich werde es tun. Du fasst deine Erkenntnisse so zusammen, das Selbstverständnis für Lobpreisleiterinnen und Leiter formulierst du auf diese Weise. Sie wissen um ihre exponierte, herausgehobene, berufene und gemeinsam mit den anderen Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmern priesterlich-pastorale Stellung und Funktion. Sie treten mit entsprechendem Selbst- und Verantwortungsbewusstsein auf die Bühne, da sie sich als die Musik und den Gesang anleitendes, anbetendes und dienendes Werkzeug bzw. Instrument Gottes verstehen. Wir haben hier nochmal einen neuen Begriff, über den Priester haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, willst du noch einen Satz ergänzen oder machen wir dieses Fass nicht noch auf?
Nö.
Die Leute können auch uns schreiben, würde ich sagen, und deine Bachelorarbeit, würdest du die rausgeben?
Ja, natürlich. Die Leute sollen auch ein bisschen hungrig bleiben und fragen.
Und mitdiskutieren, genau, das sind ja alles auch sozusagen wirklich eine interessante, also sowohl eine interessante Forschungsfrage als auch wirklich interessante Theorien, die Bilder bringen, über die man diskutieren kann. Ne? Das heißt, am Ende verbindet Lobpreisleitung musikalischer, pastoraler und priesterlicher Dienst eigentlich diese 3 Komponenten.
Mhm. Darf ich noch eine Frage dazu stellen?
Klar.
Ich finde das schon krass. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss in einem Liturg, also Moderator sozusagen, Kantor, also musikalischer Anleitender und Pastor sein. Das hast du ja eben, es wurde ja schon deutlich, ist doch voll überfordernd. Wie gehe ich damit um? Oder wie komme ich in einen gesunden und guten Prozess, das zu lernen? Oder muss ich das vielleicht auch über mich hinaus als Team denken?
Ja, also da würde ich direkt sagen, ja. Also du darfst das so sehen. So, du darfst dich als Priester sehen, du darfst dich als Pastor sehen, du darfst dich als all die Sachen, die ich da aufgezählt habe, sehen. Wenn es dich pusht und vielleicht braucht man auch dieses Selbstverständnis, um diese Rolle gut auszufüllen. Und gleichzeitig ist das, also soll das eine Herausforderung sein, ja. Aber also du hast ein Team. Da gibt es ja immer noch einen Pastor, da gibt es immer noch eine Moderation. Also vielleicht können da auch Teile übernommen werden, Teile anders gefüllt werden. Aber wir sehen viele Gottesdienste, wo eigentlich der Worship-Leiter diese Rolle ausfüllen müsste, es aber nicht tut. Vielleicht, weil er einfach darüber nicht weiß, dass er das auch tun könnte oder tun sollte, weil wenn er es nicht macht, vielleicht niemand macht. Aber wenn er es nicht machen möchte, dann wäre es gut, vielleicht darüber zu reden, dass vielleicht der Pastor am Anfang der Lobpreiszeit nach vorne geht, erklärt, was machen wir jetzt hier eigentlich? Was ist jetzt hier für ein Ritual, so, was jetzt abgehalten wird? Vielleicht brauchst du dann den Moderator, der zwischen 2 Songs mal nach vorne kommt, um ein Gebet zu sprechen, um der Gemeinde zu vermitteln, was wir tun, und nicht einfach nur nette Lieder singen, sondern es geht hier um Anbetung und wir beten hier zusammen. Also ich kenne auch viele Lobpreisleute, die einfach nur singen wollen und nicht reden wollen. Aber vielleicht gibt es dann jemanden im Team, der gut reden kann, der gut anleiten kann, wo man dann Rollen aufteilen kann. Ja.
Aber das heißt, man könnte auch das Fazit ziehen, so sagen, es ist gut, wenn es hauptamtliche, bezahlte Musiker in Gemeinden gibt, die Gemeinden, die diesen Job wirklich ausfüllen, die auch eine Chance haben, darin immer besser zu werden und es vielleicht auch wirklich als eine Art Werden verstehen, wie jede Professionalität von Erfahrung lebt, zu sagen, auch dieses Amt braucht Erfahrung, oder nicht?
Ja, ja, natürlich. Ja.
Ja, wir kommen wirklich auf die Schlusskurve. Wir haben auch für dich, Sammy, eine sehr ernste Fanfrage. Und die lautet, weil es eine schwierige Frage ist, haben wir die natürlich schon, haben wir dich ein bisschen nachdenken lassen darüber. Angenommen, du würdest von deiner Gemeindeleitung die Aufgabe bekommen, mit einem musikalischen Projekt deine Gemeinde mal so richtig herauszufordern. Und zwar so, dass sie es nie wieder vergessen. Was würdest du tun?
Also ich finde es ja toll, wenn man über Fun-Fragen lange nachdenken muss. Glaube ich ja, dass es keine Fun-Fragen mehr sind.
Vielleicht können wir da noch was von lernen.
Aber ich glaube auch, dass es ein guter Insider für euch sein sollte, dass eure Fun-Fragen gar nicht so fun sind. Also ich glaube, ich würde die Gemeinde ist eine große Gemeinde. So, da habe ich mir echt, was soll ich denn mit 500 Leuten machen, so, dass sie das nicht mehr vergessen? Und dachte ich, vielleicht schreibe ich das größte Worship-Album, was es je gab, mit 500 Songs und jeder darf endlich mal seinen Worship-Song, den er gerne schreiben will, den es unbedingt noch braucht, mal schreiben. Dann sind alle glücklich. Dann hat man einen guten Songpool an 500 Songs und dann kann man die spielen und alle sind happy. Das würde ich machen.
Wow, das klingt nach viel Zeit.
Ja.
Und wir wollten auch noch von dir wissen, was tönt dich im Lobpreis so richtig ab, Sammy?
Eine kurze Frage.
Was tönt mich sehr ab, ist, wenn es gibt ja so ganz klassische Hymnen, so Songs, die immer wieder gespielt werden. Weihnachtssongs oder andere Choräle. Und wenn die so auf cool gemacht werden wollen und dann wirklich der Song kaputt gemacht wird. Er wird dann viel zu schnell gespielt. Es wird dann irgendwie so eine halbe Rap-Version draus, weil es auch viel zu viel Text ist, den man da irgendwie unterbringen muss. Keiner kann da mitsingen. Und also man denkt dann so, man will irgendwie den alten Leuten was tun, weil man ihren Choral singt, aber die haben gar keinen Bock, da mitzusingen. Die Jugendlichen checken gar nichts, weil der Text ist irgendwie so mittelaltdeutsch. So, also wenn schon solche Songs, dann singt sie richtig, macht sie schön, lasst sie von einem Chor singen und gut ist. Und wenn ihr eine Rock-Version machen wollt, dann spielt einen anderen Song.
Ja. Uns fallen auch keine Beispiele ein.
Wir schicken dich auf die grüne Wiese und ausnahmsweise schicke ich dich jetzt mal in 50 Jahre Zukunft, ja. Weil du das eben schon erwähnt hast.
Mhm. 50?
In 50 Jahren.
50 Jahre. Dann bin ich
bist du dann noch?
Mitte 70 bin ich dann.
Okay, bist du noch am Leben, das ist gut. In 50 Jahren blickst du auf die Worship- und Gottesdienstkultur in Deutschland, in der Schweiz zurück. Und es ist so unglaublich gut, dass du unbedingt dabei sein möchtest. Wieso? Was ist passiert?
Ich liebe ja Senioren, die das voll feiern, was die Jugendlichen machen. Auch wenn sie da nicht mitgehen können, auch wenn sie es nicht verstehen, dass sie das supporten und unterstützen. Und ich wünsche mir, dass ich auch so ein Senior bin. Und wenn ich dann sehe, dass da Jugendliche sind, die mit ihrem ganzen Herzen Jesus lieb haben und das ausdrücken, durch was auch immer sie machen, ey, lass es irgendwie KI-gesteuerte Rap-Musik sein, dann will ich die da supporten und unterstützen, wenn ich da merke, das ist echt. So, wenn ich da merke, die lieben Jesus. Wenn es darum geht, bin ich dabei und dann will ich dabei sein.
Sehr schön. Sammy, auch du spielst ganz am Ende unseres Podcasts, in dem wir die Musik sprechen lassen, nachdem du uns ganz viel erzählt hast. Vielen Dank übrigens dafür. Spielst du uns einen deiner eigenen Songs? Was ist das für ein Song? Worum geht's? Was bewegt dich?
Danke, dass ich hier sein durfte. Ich spiele einen Song, der heißt Kyrie Eleison. Und den spiele ich, weil ich den mit dir verbinde, also mit Krishona verbinde. Wir haben im Studium immer wieder Theologen, also Dozenten, die gesagt haben, hey, wir brauchen mehr Klagelieder in unseren Gottesdiensten. Schreib doch mal einen. Und ich hatte nie einen Grund dazu, einen zu schreiben, weil ich nicht so viel Klage hatte. Und dann dachte ich, okay, die nerven mich so sehr, die Dozenten, dass ich mal einen schreiben soll, ich mache es ihnen recht. So, und ich schreibe mal einen und dann dachte ich, komm, okay, ich schreibe ein neues, modernes Kyrie Eleison, so wie ich das schreiben würde, wenn ich eins schreiben müsste. Also habe ich es getan und den spiele ich euch sehr gerne vor.
Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, weil wir haben in unserem Worship Pool gerade wieder nur einen Kyrie Eleison und es gibt nicht so viele. Dann haben die Dozenten ja auch mal was Gutes getan.
Ja. Ist vielleicht mehr ein Vortragslied als ein Song für die ganze Gemeinde, aber hey, was soll's.
Ganz herzlichen Dank, Sammy, dass du da warst, für deine wirklich spannenden Gedanken und echt viel Segen dir und deiner Gemeinde für deine Arbeit.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich hier das nochmal teilen durfte. Ja.
Und checkt seine Musik aus.
Ja, wo findet man dich?
Überall.
Überall, Samuel
YouTube,
Weber.
Spotify. Also Predigten findet man, Songs findet man, Podcasts findet man.
Checkt ihn aus, es lohnt sich.
Man kann seinen ganzen Alltag füllen mit Content von mir. Wer auch immer das machen möchte, viel Spaß dabei.
Und schreibt dann bitte einen Wikipedia-Eintrag.
Ja.
So, jetzt gibt's Musik.
Ja.
Deine Erde, die wir mit Füßen treten, falsche Moral, die wir übernehmen, bedenkenlos bewusst in Lüge leben, für nicht handeln, sondern immer nur drüber reden, für das Wegwerfen, Verschwendertum, keine Liebe, außer sie hat was mit uns zu tun, für immer mehr, immer nie genug. Für Ungerechtigkeit, die keinen Ausgleich sucht, für das Ausbeuten und liegen lassen, großes Geld nur mit Lügen machen, für zu viele Kriege, zu wenig Frieden schaffen, für nicht bitten und nicht klagen, Gott hab Erbarm. Kyrie eleison, Gott erbarme dich, Gott erbarme dich. Gott erbarme dich. Für Fake-Fassaden und nicht ehrlich sein, zu viel Augenblick und zu wenig Ewigkeit, find ich schön genug. Frust und Neid, Selbstwert verkannt in jedem Vergleich. Für die Einsamkeit und die dunklen Tage und die Angst davor, den Schritt daraus zu wagen, dass wir dich gar so oft vergessen haben, würde es nicht da sein. In deinem Namen Gott erbarme dich, Gott erbarme dich. Kyrie eleison, Gott erbarme dich, Gott erbarme dich. Gott erbarme dich, Kyrie eleison. Gott erbarme dich.
Das war der Podcast Worship Sofa. Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom Theologischen Seminar St. Krishona, TSC, und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.